Ich bin seit 2013 Vorsitzender der FEG Schweiz, Leiter der FEG Schweiz mit diesen knapp 100 Gemeinden. Ich mache diese Aufgabe ungeheuer gern. Manchmal ist sie eine Belastung, manchmal mehr gekennzeichnet durch viele Reisen, manchmal auch durch einige Leiden, die werde ich nachher in der Predigt aufgreifen. Ich bin verheiratet seit gut 20 Jahren. Wir haben drei Kinder, 18, 15 und 12. Ich fühle mich geehrt, Kinder zu begleiten, die bald erwachsen sind. Man wünscht sich manchmal, wenn man Kinder im Teenageralter hat, dass das schnell geht. Das zieht sich manchmal hin. Aber es wird sich bessern. Ich war früher Landwirt, das gehört zu meinem Hintergrund. Aufgewachsen im Emmental oder am Rand des Emmentals. Ich habe eine ungeheuer gute Kindheit erlebt mit Strolchentum und Freiheit und wenig Schule. Das bereue ich heute noch. Aber das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich möchte gerne aufgreifen etwas, was Sie vorhin schon gesungen haben: Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Im letzten Lied und im vorletzten, wie du bist ein guter, guter Vater und unsere Identität ist, Kind Gottes geliebt zu sein. Vater des Lichts. Dieses Lied macht glücklich, weil es etwas ausdrückt, dass wir auf jemanden bauen, der wirklich vertrauenswürdig ist. Der ist ein Held. Gott ist ein Held. Und ich möchte schon jetzt meine Absichten sagen, damit ihr wisst, auf was ihr euch in der nächsten halben Stunde einlässt. Ich möchte euch gewinnen, eure Sicht vielleicht von einem Schattenkind, das sich manchmal im Schatten bewegt, zu einer Heldentochter zu werden oder zu einem Heldensohn. Ich fordere euch nicht auf, ein Held zu werden, sondern einfach eine Sicht zu bekommen, dass ihr eine Tochter des Helden seid oder ein Sohn des Helden. Weil wenn ich mich selber jeweils dazu auffordere, ein Held zu sein, dann komme ich mir sehr häufig vor wie so ein Kinderheld, der zwar weiß, dass er Superman ist, aber die Tatsachen schauen dann manchmal ein bisschen anders aus. Darum meine Aufforderung heute in meiner Predigt, euch neu zu sehen als Tochter des Helden, größten Helden, den es überhaupt gibt, unvorstellbar groß und mächtig, dessen Tochter du sein darfst, dessen Sohn du sein darfst. Ich möchte gerne lesen aus Jakobus, der Text aus den Versen 17 und 18, könnt gleich mitlesen. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Gott schenkt nur Gutes und Vollkommenes. Ich kann euch ehrlich sagen, dass dieser Satz mich provoziert, weil ich manchmal den Eindruck habe, ja, was ist dann mit all dem Schlechten, das mir passiert oder anderen passiert? Was ist mit all dem Leid, das ich beobachte? Es gibt so Sachen, da bin ich einfach sprachlos. Kürzlich am Radio, als ich eine Sondersendung über Syrien gehört habe, wo ein der Chef des Welternährungsfonds berichtet hat, aus diesem Vorort von aus Damaskus, Hunderttausende eingeschlossen, täglich bombardiert, Tausende pro Tag zum Teil umgebracht werden, da bin ich einfach sprachlos. Gott schenkt nur Gutes und Vollkommenes. Oder andere fragen sich, was ist mit meinem Elternhaus, wenn du wüsstest, was ich für Eltern habe. Also das ist eine Frage von Teenagern. Wir fragen dann meistens den anderen Weg rum. Oder andere haben von Geburt an irgendwo etwas, wo sie sagen, das ist schwierig zum Annehmen. Wenn du mein Gesicht hättest, was machen mit diesen Versen? Die neue Genfer Übersetzung drückt diese Verse noch stärker aus. Sie sagt, alles, was nur gut und nur vollkommen ist, kommt von Gott. Also der gibt nur Gutes und nur Vollkommenes. Luther wollte diesen ganzen Brief aus dem Neuen Testament streichen, das machen wir nicht. Denn das, was hier gesagt wird, ist ganz typisch Jesus. Diejenigen, die häufig das Vaterunser beten, die kennen diese Verse. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann eben diese Sätze provozieren. Weil dann häufig kommt, und was ist mit dem Schicksal? Was ist mit diesen Sachen, die nicht gelingen? Folgt mir dann nicht, auch das sage ich noch, auf Berndeutsch gesagt. Wie umgehen mit dieser realen Spannung? Schenkt Gott auch die dunklen Sachen? Lässt er sie zu? Wie gehen wir damit um? Ich möchte euch gerne eine Antwort geben, eine kurze Antwort aus der Bild-Zeitung. Das ist die Deutsche Boulevard-Zeitung, Banda zum Blick. Da gibt es einen Chefredakteur, den Daniel Böcking. Der darf als Christ schreiben in der Bild-Zeitung, hat im Februar einen bahnbrechenden Artikel geschrieben über das Thema, warum ich als Christ nicht am Leid verzweifle. Und hat er zuerst eine Auslegung geschrieben, warum, also in der Bild-Zeitung wohlverstanden, warum die theologischen Antworten häufig nicht so verfangen. Und dann hat er einiges an Leid aufgezählt und dann hat er erzählt, wo Gott ihn gelehrt hat, dass er es trotz Leiden, trotz herausfordernden Situationen, dass er daran glaubt, dass Gott es wirklich gut meint. Haiti 2010, großes Erdbeben, 300.000 Tote, Daniel Böcking mit dabei. Und dann trifft er an diesen Morgen, wo sie an die Aufräumarbeiten gehen, die Toten bergen, die Verletzten pflegen, trifft er auf Katastrophenhelfer und sie beten miteinander. Und sie beten miteinander und in diesem Moment, sagt Daniel Böckling, entdeckt er, dass Gott es gut meint, weil er Menschen geschickt hat, die an das Gute glauben. Und er schreibt dazu, der Bild-Zeitung, damals wurde mir klar, Gott verursacht kein Leid, er hat keine Freude daran. Auch im größten Grauen und in schlimmster Ungerechtigkeit steht er uns zur Seite. Der Fokus auf das Gute gab den Helfern und mir Kraft und Zuversicht. Wir haben, und dann fährt er weiter in diesem Artikel, wir haben manchmal eine Sicht, dass wir denken, dass Gott uns im Leiden eine Neonröhre schickt, die unser Dunkel erhellt. Doch Gott schenkt keine Neonröhre im Dunkeln, sondern eine Kerze. Eine Kerze strahlt etwas anderes aus als eine Neonröhre. Eine Neonröhre strahlt zwar schon Licht aus, aber keine Wärme. Also sonst schaut mal nach oben, ich habe nicht den Eindruck, dass Neonröhren Wärme ausstrahlen. Eine Kerze gibt Wärme, Geborgenheit, dass etwas da ist. Die Dunkelheit sieht man immer noch bei einer Kerze. Aber wir wissen, dass jemand da ist. Das ist Gottes Weg, im Leiden zu begegnen. Dass er uns seine Kraft, seine Geborgenheit, seine Nähe schenkt, wie mit einer Kerze. Wir sehen das Dunkle immer noch. Aber es nimmt uns nicht so gefangen, wie das manchmal möchte. Jesus selbst gibt uns eine Antwort, wie wir damit umgehen können, wenn wir all das Leid beobachten, wie wir damit umgehen können, wenn uns schwierige Sachen begegnen. In Lukas 11, Vers 11, einer dieser Verse, wo er über das Gebet lehrt, dort heißt es, Lukas 11, Vers 11, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange oder er gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Gott gibt nichts Schlechtes, Unbrauchbares oder für unser Leben Gefährliches. Ja, was stellt sich dann Gott unter dem Guten vor? Und das ist die wichtige Frage. Was gibt er dann an Gutem? Wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Kapitel 11 des Lukas-Evangelius, in Vers 13 heißt es, wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Hier liegt unsere ganz, ganz große Fehlinterpretation, dass wir häufig denken, das Gute, das Gott gibt, das sei gleich wie im Alten Testament, viele Schafe, viele Kinder, viel Reichtum. Aber das ist nicht das, was das Neue Testament verspricht. Das Neue Testament verspricht uns eine Person, den Heiligen Geist, die Hilfe Gottes, der Trost Gottes in unserem Leiden. Und das ist manchmal in unserem Kopf so schwierig anzunehmen, dass er eben nicht so sehr an die guten Gaben denkt, an viel Zuspruch und so weiter, sondern an eine Person denkt. Und aus der Beziehung und aus der Nähe zum Heiligen Geist kommt dann diese Hilfe in der Not. Darum rede ich davon, dass wir Heldentöchter und Heldensöhne sein dürfen. Weil er selber kommt in unser Leiden hinein. Nicht etwas, was er gibt an Trost, nicht etwas, das er gibt wie ein Pflaster, sondern er kommt selbst in unsere Situation hinein. Er beschreibt hier Lukas 11, den Heiligen Geist, der kommt. Man könnte jetzt auch Jesus nehmen, im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus kommt und uns nahe ist, das wird deckungsgleich gebraucht im Neuen Testament. Also mein erster Punkt, das Gute und Vollkommene ist eine Person, das wird übrigens auch an der Sprache deutlich, die hier in Jakobus 1 gebraucht wird. Das ist nicht eine abgeschlossene Sprache, also er gab einmal das Gute und dann ist es für immer vorbei, sondern es heißt, er gibt das Gute und Vollkommene immer wieder. Also er gibt die Nähe und den Trost und den Zuspruch durch den Heiligen Geist immer wieder. Er ist wirklich da, für immer und ewig. Das ist der erste Punkt. Gott ist das Gute und Vollkommene. Jetzt kommen wir zum zweiten. Gott ist nicht wechselhaft. Gott leidet nicht unter gewissen Stimmungsschwankungen, sondern ist immer der Gleiche. Ich möchte einsteigen mit einem persönlichen Beispiel. Ich war letztes Jahr im Sommer oft sehr herausgefordert. Beratungssituationen, Leitungssituationen sind mir ungeheuer nahe gegangen. Meine Gesundheit hat sich verflüchtigt, der Schlaf auch und die Energie auch. Ich hatte Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass Gott es wirklich gut meint und nicht so ein Schlangengeber oder Vergifter durch Skorpion ist. Diese Zeit ist einer der Pastoren bei einem Unfall schwer verunglückt, ist seither Tetraplegiker. Einer der anderen Pastoren ist gestorben in dieser Zeit. Ich musste die Beerdigung halten. Das war nach 2 Jahren verheiratet sein. Dieses Pastors ist der Mann gestorben. Das war ungeheuer schwierig. Ich brauchte lange Zeit, bis ich da rauskam aus dieser Situation und Gott nicht mehr als wechselhaft erlebt habe. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich meine Stimmungslage einfach auf Gott projiziert habe. Und weil ich wechselhaft war, habe ich den Eindruck, dass Gott es auch war. Viel geholfen hat mir in dieser Zeit das Lesen von Bibelversen und das immer wieder laut lesen und mir zusprechen, was in der Bibel steht. Eine der tiefsten Entdeckungen habe ich mit einem Vers aus dem 5. Buch Mose gemacht. Kapitel 2, Vers 7. Dort heißt es, denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Ich hätte ja diesen Zuspruch verstanden, wenn der an Jesus gegangen wäre. Der geht aber an Mose. Ich habe dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Ist bei Mose alles gelungen? Ich finde nicht. Der hat zwischendurch versagt. Zwischendurch musste er verrückt an den Felsen klopfen. Und so weiter. Er hat es mal hat er genug gehabt, weil die Menschen nicht gehorchten und so weiter. Kennt ihr vielleicht alle. Und trotzdem sagt Gott, das ist Gottes Sicht. Ich habe dich gesegnet in allen Werken deiner Hände, auch da, wo du versagt hast, war Gott dabei. Segen heißt Nähe im Alten Testament, dass Gott ganz nahe kommt und nicht eben weggeht. Und dann gehen diese Verse weiter. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Gott kommt mit. Gott kann und gibt manchmal Aufträge, die schwierig sind. Er hat uns zum Beispiel die Aufgabe gegeben, für unsere Kinder zu sorgen. Das wurde zuerst klein geschrieben und heute vielleicht ein bisschen größer. Es gibt manchmal Lasten. Was sagt Gott den Eltern? Gott sagt den Eltern, ich habe das Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Einige haben die Wüste in ihrer Ehe. Wir sind nicht einfach. Gott hat dein Wandern in dieser großen Wüste auf sein Herz genommen. Und dann der Abschluss dieser Zusage, die ich mir zu Herzen gehen ließ. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Ganz ehrlich, was haben die 40 Jahre gegessen? Wachteln und Manna. Das ist mein Menüplan für die nächsten 40 Jahre, für alle Kinder. Bulle und irgend sowas wie Reis. 40 Jahre lang. Und nachher getraut sich Gott zu sagen, an nichts hast du Mangel gehabt. 40 Jahre lang Bulle. Leck. 40 Jahre lang Reis zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Dessert, Abendessen, immer Reis. Darf ich euch bitten, an diesem Punkt einen Sichtwechsel zu machen? Wir haben manchmal den Eindruck, dass Wüste etwas sehr Schwieriges ist. Israel hat ja nachher später das Land Kanaan bekommen. In Kanaan mussten sie dauernd darum kämpfen, dass ihnen dieses Land blieb. Sie wurden geneidet, sie wurden angegriffen. Wollte ihnen je jemand die Wüste wegnehmen? Nein, die Wüste nimmt dir niemand weg. Da hast du nie zu kämpfen mit Neid oder Eifersucht. Es ist wichtig, dass wir sehen, dass es auch in der Wüste die Nähe Gottes gibt. An nichts hast du Mangel gehabt. Die Nähe Gottes geht nicht weg, auch wenn du 40 Jahre lang durch die Wüste wandern musst. Oder andere wie bei Goliath. David und Goliath. Da begegnet dieser Riese Goliath dem Volk Gottes, stellt sich ihm gegenüber. Alle fliehen, alle rennen weg, alle haben Angst, außer David. Nimmt seine Schleuder und geht auf diesen Goliath los. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass der innerlich gesagt hat, zum Glück hat Gott den so riesig geschaffen, den kann ich sicher nicht verfehlen mit meinen Steinen. Es ist wichtig, dass wir sehen, wer der Große ist. Der Große ist nicht Goliath, sondern der Größte ist Gott selbst. Es ist wichtig, dass wir unseren Blick heben über diesen Goliath hinweg und auf Gott sehen, der der Größte, der Wirksamste, der Mächtigste, der Heiligste, der Liebevollste, der beste Vater ist, den wir uns überhaupt vorstellen können. Gott ist wirksam, unverwechselbar wirksam. Jetzt müssen wir einer weiteren Frage nachgehen. Wenn ich sage, dass Gott unverwechselbar, gleichbleibend, nicht stimmungsvoll, also nicht an den Stimmungen hängt und so weiter, dann müssen wir uns auch fragen, ja, wie ist denn das mit Gott? Ist er eventuell altmodisch, weil er sich ja nicht verändert? Machen wir mit euch einen kleinen Ausflug. Kannst du auf die nächste Folie, bitte. Ist Gott modisch oder altmodisch? Das ist ein Bild von uns. Man sieht, Fashion Fish gab es damals noch nicht. Das ist unverkennbar an den gelben Pullovern. Das bin ich. Das ist so ein Abbild aus irgendeinem Horrorfilm entsprungen, dieser großen Brille. Nur für diejenigen, die so auf Selfies programmiert sind. Also mein Vater konnte, ohne aus dem Selfie-Zeitalter zu sein, schon wahnsinnig gut posen. Also das ist keine neue Erfindung. Einfach um das zu zeigen. Was ist modisch oder altmodisch? Machen wir mal einen Blick. Kannst du mal auf die, genau. Hier haben wir ein Exemplar von heute, sehr modisch. Ein künstliches Rattenfell um den Hals. Der Parka hängt fast bis in die Kniekehlen, dafür sind die Hosen, kommen dann nur bis zu den Knöcheln, wenn man jetzt die Schuhe ausziehen würde. Das ist wahnsinnig modern. Also wenn ihr mit euren Kindern, Teenies, redet, das brauchten sie diesen Winter. Sonst geht das fast nicht zum Überleben. Das ist die Mode von heute. Einfach um ein Bild zu zeigen, wie modisch das ist. Das ist von 1805. Man beachte den Pelzkragen hier und hier auch Pelzkragen. Dann die Leggings, also Leggings ist keine moderne Erfindung, also gab schon 1805. Sehr modern, gut Farbe, da kann man sich streiten. Das ist schon speziell. Einfach um zu zeigen, das, was wir heute Mode nennen, war schon von mehreren hundert Jahren Mode. Ich kann euch ein nächstes Bild zeigen. Hier die Frauen 1920, die tragen alle Pelz, also alle um den Hals. Und den Nachttopf tragen sie nicht unter dem Bett, sondern auf dem Kopf. Also, wenn wir, wenn wir Gott sagen, er ist altmodisch, weil wir denken, unsere Mode heute, das sei der letzte Schrei, dann muss ich sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gab es schon alles einmal. Ich hätte jetzt auch Bilder von den alten Ägyptern zeigen können, die haben auch schon Pelze getragen. Wie gehen wir damit um, dass ich vorhin gesagt habe, Gott ist nicht wechselhaft? Kannst du auf die nächste Folie wieder tun. Genau. Gott ist nicht wechselhaft, Gott bleibt der Gleiche. Hat dann das damit zu tun, dass sich Gott einfach draußen hält, dass er irgendwo abwesend ist und aus dieser Sicht gleichbleibend ist? Ich denke nicht. Gott kann sich enorm einstellen auf uns Menschen. Ich möchte ein Beispiel dazu machen. Als er auf diese Welt gekommen ist, als Jesus in diese Welt hineingekommen ist, war es ungeheuer modern, einen Palast zu bauen für die Könige, einen Tempel zu haben, eine Anbetungsstätte für die Kaiser und Könige zu haben. Selbst Herodes, der nur einen kleinen Teilbereich von Rom geleitet hat, hat einen riesen Palast gebaut. Das wäre modern gewesen, wenn sich Jesus in einem Palast auf die Welt gekommen ist. Doch wie ist er auf die Welt gekommen? In einem Stall, als kleines Kind, ganz normal wie alle anderen. Und so war es ihm möglich, jede Gesellschaftsschicht zu erreichen. Er hat bei seinem Kommen, wenn ihr das exakt lest in Lukas Evangelium, seht ihr, dass er alle Gesellschaftsschichten erreicht hat. Die auf dem Feld, die Ausgestoßenen, die Könige, Weisen, die Denker, die Wissenschaftler. Er hat alle erreicht. Gott kann sich anpassen, aber er ist nicht veränderbar. Das heißt, er ist jemand, der stabil bleibt und nicht abhängig ist von unseren Stimmungen. Hebräer 6 drückt es folgendermaßen aus, dass er die Zuverlässigkeit in Person ist. Und dort sagt er sogar, dass er schwört, dass er ein Eid ablegt, dass er die Zuverlässigkeit in Person ist. Und dass wir als Menschen einen Anker bei ihm werfen können, weil wir manchmal so Stimmungen unterlegen sind, manchmal so hin und her gerissen sind in unserem Alltag, dass wir wie einen Anker bei ihm werfen können. Denn Gott hat uns vorgesehen, nicht für den Hafen, sondern für den See, für den Sturm. Und das stürmt manchmal in unserem Leben, brutal. Und da kommt er mit. Und das finde ich so das Fantastische, wenn ich all die Beispiele vom See Genezareth lese und lese, wie Jesus mitgekommen ist durch all die Stürme. Und dieser Punkt wirklich stimmt. Gott ist der Anker. Er ist der sich nicht wechselt, der nicht wechselhaft ist. Er ist auf unserer Seite. Und ich möchte dich heute Morgen gewinnen, dich zu sehen als Heldentochter oder als Heldensohn dieses großen Helden, Gott im Himmel. Der ändert sich nicht, aber er ist auch nicht altmodisch. Das ist mir wichtig. Dritte, durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Mit diesem zum Kind geboren werden meint er nicht so sehr unsere natürliche Geburt, sondern meint, dass er ein Geschenk gibt, das Gute und Vollkommene gibt. Und dieses Gute und Vollkommene ist, dass wir uns als Kinder Gottes sehen dürfen. Wenn wir Jesus kennengelernt haben oder ihn kennenlernen und ihn bitten, in unserem Leben, unser Leben zu bestimmen und in unser Leben zu kommen, dann dürfen wir Kinder Gottes sein. Und das ist eine Tatsachenwahrheit. Wir haben es heute zu tun mit verschiedenen Wahrheiten. Das wird mir häufig gesagt, ich dürfe nicht davon reden, dass es eine absolute Wahrheit gibt und so. Und dann wird gesagt, du hast deine Wahrheit, ich habe meine. Die NZZ, im meistgelesenen Artikel letzten Jahr, in der NZZ zum Sonntag war das, hat geschrieben, dass wir besser reden sollten, du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung. Weil ohne eine Wahrheit wird eine Gesellschaft in Kürze auseinanderfallen und kaputt gehen. Eine Gesellschaft ohne eine Tatsachenwahrheit lässt sich nicht verbindend zusammenleben. Wir können also nicht davon reden, er hat seine Wahrheit, ich habe meine und dann der Trump hat noch die alternativen Fakten. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Tatsachenwahrheit. Und das wird hier in diesem Text aufgegriffen, durch das Wort der Wahrheit. Das ist eine Verdoppelung der Wahrheit, also eine Doppelwahrheit. Eine lässt sich nicht mehr höher ausdrücken als dieses Wort hier. Es ist eine Tatsachenwahrheit, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Ich glaube fast, Jakobus hat gewusst, dass wir manchmal so abhängig sind von unseren Stimmungen oder von unserem Versagen. Mir helfen diese Verse. Wenn ich dann manchmal den Eindruck habe, wenn du das anschaust, wie der Peter, wie du das da dich verhalten hast, das kann nicht weit her sein mit deinem Christsein, dass ich das dann jeweils lese. Es ist eine Tatsachenwahrheit, dass wir Gottes Kindern geworden sind. Er will es so. Er, also ich auch, aber er vor allem. Das hilft mir ungeheuer, diese Gewissheit ins Herz zu nehmen, dass Gott das will. Mit diesem Wort der Wahrheit ist ein Wort angesprochen aus dem Hebräischen, bara. Ich habe das schon in der ersten Predigt gesagt, mein Hebräisch ist nicht von weit her, also gar nicht. Ich habe 5 Stunden besucht, Hebräisch, dann habe ich mich entschieden für meine Freundin und habe das Hebräisch sausen lassen und seither nie die Zeit gefunden, das aufzuholen. Aber bara ist das hebräische Bada dazu. Als Gott die Welt schuf, bara, und dann war sie da. Also er sagt etwas und es wurde Tat. Das ist das hebräische Wort bara. Und das ist hier gemeint. Gott schafft neue Menschen. Und ich kann euch sagen, das ist viel schwieriger, als eine Erde zu schaffen. Ich kenne manchmal die Abgründe meines Herzens und ich könnte mir vorstellen, dass Gott hier etwas geschaffen hat, das viel größer und viel stärker ist. Menschen mit einer neuen Gesinnung schaffen. Menschen mit einer neuen Haltung zu schaffen. Menschen als Heldentöchter und Heldensöhne zu schaffen. Das ist sein Anliegen, das will er. Und wir werden die erste Frucht seiner Schöpfung. Das kann uns sehr stolz machen, die erste Frucht seiner Schöpfung. Dass wir den Eindruck haben, also das habe ich schon immer gewusst, dass ich die Krone der Schöpfung bin. Oder es kann uns sehr verantwortlich machen. Und ich glaube, es macht eben beides. Wo die ersten Menschen geschaffen wurden, war das eine große Ehre für die Menschen. Sie wurden Wächter oder Verwalter der Schöpfung. Das ist Verantwortung auf der einen Seite und Ehre auf der anderen Seite. Also Gott traut ihnen zu, Kinder Gottes zu sein, Adam und Eva. Und gleichzeitig traut er ihnen zu, die Ersten der Schöpfung zu sein, also verantwortlich für die Schöpfung zu sein. Das ist großartig, was Gott uns da zutraut. Was hilft uns, dass wir nicht stolz werden in dem drin? Ich möchte dazu ein kleines Beispiel erzählen. Wir hatten vor einiger Zeit so ein kleines 2,5-jähriges Mädchen zum Hüten. In diesem Alter wissen die Kinder oft, dass sie viel können, dass sie ungeheuer schaffenskräftig sind und alles auch können. Kurz vor dem Mittagessen kommt dieses kleine Mädchen zu meiner Frau und sagt, ich helfe beim Kochen. Oder anders gesagt, ich koche. Dann geht sie zum Schrank, räumt all das Töpperwehrplastik raus, stapelt es und dann hat sie gekocht. Und dann sitzt sie oben am Tisch beim Mittagessen und wir sitzen auch ringsherum und dann, gau, es schmeckt fein, ja, kocht. Und wir nicken alle, lächeln innerlich, denken, ja, du hast gekocht. Wir wissen natürlich alle, dass meine Frau gekocht hat. Wenn ich mir so aus Gottes Sicht manchmal das vorstelle, wie Gott mit uns umgeht, dann ist er der Schöpfer der Welt und dann sieht er uns Sachen machen, Plastik stapeln und das nennen wir Kochen oder Gemeindebau oder wie auch immer wir das dann nennen. Und er freut sich wahnsinnig, dass wir das machen. Aus seiner Sicht ist es vielleicht häufig nur Plastik stapeln. Aus unserer Sicht natürlich Kochen. Und wir meinen uns dann auch dementsprechend beim Essen, was wir wieder alles angerichtet, also positiv angerichtet haben. Ich freue mich einfach, weil Gott so eine Sicht hat über uns. Er ist der Vater des Lichts, ein guter, guter Vater, der es wirklich gut meint. Er will uns als seine Kinder. als seine Heldentochter und sein Heldensohn. Ich möchte gerne nochmal zusammenfassen. Auf die nächste Folie, bitte. Gott der Held. Gott schenkt Gutes und Vollkommenes. Vielleicht ist es an diesem Punkt bei einigen dran, jetzt dann auch nach dem Gottesdienst oder während des nächsten Liedes, das die Anbetungsband singen wird, einfach mal innezuhalten und Gott diese Vorwürfe abzugeben und Gott diese Vorwürfe zu äußern. Gott, ich habe dir vorgeworfen, dass du auch das Leid gegeben hast. Ich habe mich festgelegt, dass du es nicht gut meinst mit mir. Und vielleicht ist es bei einigen dran, das bei Gott zu äußern und mal zu sagen. Und dann Gottes Sicht zu gewinnen. Gott schenkt nur Gutes und Vollkommenes. Und er schenkt vor allem eine Person, den Heiligen Geist. Und das zweite, Gott ist nicht wechselhaft. Vielleicht leidest du an den Wechseln unserer Zeit. Gott steht darüber. Er steht über Goliath. Die Wüste ist ein Ort, der dir niemand wegnehmen will. Keiner muss neidisch sein auf dich. Und das dritte, Gott will uns als seine Kinder. Er will dich als seinen Sohn und seine Tochter. Davon ist er nicht abzubringen. Mit nichts aus der Welt ist er davon abzubringen, dass er dich als seinen Sohn und seine Tochter möchte. Ich möchte gerne mit einem Bild schließen. Wenn ich jeweils eine Predigt höre oder wenn ihr vielleicht eine Predigt hört, dann merke ich, dass wir Mama nach Hause gehen und dann sagen wir, ich muss mich anstrengen. Klar, Gott ist der Held, aber ein bisschen heldig muss ich auch sein oder werden. Und dann strengen wir uns an. Mir kommt das Mama ein bisschen vor, wie wenn du wieder mal zum Coiffeur musst, also zum Friseur musst. Ich sollte auch schon lange gehen. Dann sitzt du in diesem Friseurstuhl, schaust dein Spiegelbild an, denkst, ja, hier mit der Maschine weg und hier oben, solange es noch hat, auch weg und so. Und dann nimmst du die Schere und den Kamm und schneidest selber ab. Ich kann euch fast garantieren, dass die Frau zu Hause nicht so Freude hat und die Kinder den Eindruck haben, den kenne ich nicht. Also darfst auf der Straßenseite dann gerne auf der anderen Seite laufen. Das kommt nicht gut. Wir verhalten uns manchmal gleich, wenn wir eine Predigt gehört haben, dass wir den Eindruck haben, jetzt strenge ich mich an. Und dabei möchte Gott der Friseur sein. Er möchte diese Sachen ins rechte Licht drücken. Er möchte deine Frisur stimmig machen. Er möchte dein Leben ausrichten auf ihn. Er ist der Held, nicht wir selbst. Das befreit ungeheuer. Und ich darf eine Tochter dieses Helden sein, ein Sohn dieses Helden Gottes sein.